Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinem Gastgeber Thorsten Pretsch.
Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Belastbarkeit, genauer wie du sie erhöhst. Und ich starte mal mit einer Geschichte, die du vielleicht aus deinem eigenen Umfeld kennst. Da gibt es diesen einen Kollegen, nennen wir ihn mal Sportler A. Mir ist kein besserer Name eingefallen. Sportler A ist Mitte 50, war als Jugendlicher recht sportlich, dann länger raus und joggt jetzt seit einigen Monaten wieder regelmäßiger. Er macht aber keinerlei Krafttraining, denn er dehnt sich auch nicht, er macht keine Mobility, er läuft eigentlich auch gar nicht so wirklich regelmäßig und schon gleich dreimal nicht nach einem Plan. Aber wenn ihn dann mal die Lust packt, dann geht er raus und macht dann spontan auch mal 15 Kilometer am Stück. Einfach so. Aus dem Stegreif. Und er hatte dabei auch noch nie irgendwie ein Problem. Ja, und dann ist da Sportlerin B. Sie ist Mitte 40, macht regelmäßig 3-4 Mal die Woche etwas, geht zu Kursen ins Fitnessstudio, macht Yoga, läuft selbst auch noch 2-3 Mal die Woche. Trainiert eigentlich wirklich vorbildlich, hat auch einen Plan, den sie folgt, aber sie hat viele Jahre keinen Sport gemacht. Sie ist derzeit in ein paar Jahren wieder so richtig aktiv. Und sie ist trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, ständig irgendwie verletzt. Das Knie tut weh, die Achillessehne schmerzt, mal ist es die Hüfte, mal ist es der Rücken, irgendwas ist immer bei ihr. Wie kann das sein? Genau diese Frage beantworte ich heute. Warum kommt der eine quasi ohne Verletzung aus, obwohl er objektiv vieles falsch macht? Und warum erwischt es die andere ständig, obwohl sie eigentlich alles richtig zu machen scheint? Und vor allen Dingen, wie wirst du zu jemandem, dem so etwas nicht ständig passiert, der eben nicht ständig irgendein Wehwehchen hat? Letzte Woche hatten wir ja über Regeneration gesprochen, über das, was nach dem Training passieren muss, damit es überhaupt etwas bringt. Heute schaue ich mit dir mal die andere Seite an. Wie viel der Körper überhaupt verkraftet, bevor er Pause braucht. Das ist nämlich die Belastbarkeit. Und die grüne Nachricht vorweg, du kannst die Belastbarkeit verändern, auch wenn du schon älter bist. Zu Beginn greife ich noch kurz das Bild aus der letzten Folge aus. Vielleicht erinnerst du dich, weil es eben heute auch nochmal sehr wichtig ist und auch wirklich sehr gut passt. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, kein Problem, du kommst auch so rein, aber das Bild, das ist einfach so brauchbar, dass es sich lohnt. Stell dir deine gesamte Belastung wie eine Regentonne vor. Da regnet der Job rein, die Familie, schlechter Schlaf, Stress und obendrauf regnet es dann auch noch Training. Und wenn die Regentonne dann richtig voll ist, läuft sie über und wenn sie überläuft, heißt es kommt eine Verletzung. Letzte Woche ging es darum, wie schnell sich die Tonne durch Erholung wieder leert und du damit eben auch wieder neuen Regen und damit auch neues Training draufsetzen kannst. Heute geht es um die Größe der Regentonne selbst. Wie viel passt überhaupt rein, bevor sie überläuft und bevor es schmerzt? Und genau das ist Belastbarkeit. Einfach gesagt, wie viel dein Gewebe ab kann, bevor es Schaden nimmt. Deine Muskeln, deine Sehnen, deine Bänder, deine Knochen. Alle haben ihre eigene Belastbarkeit. Und die kann groß sein oder klein sein. Sie kann wachsen und sie kann auch wieder schrumpfen, wenn du gar nichts mehr machst. 3 Dinge will ich gleich am Anfang aufräumen, weil sie zu vielen, vielen Missverständnissen führen. Erstens, Belastbarkeit ist trainierbar. Das ist nichts, was dir gegeben ist. Auch jenseits der 50 kannst du deine Belastbarkeit noch trainieren und erhöhen. Aber sie folgt eigenen Regeln und das sind nicht die gleichen wie zum Beispiel beim Konditionaufbau. Zweitens, Sportler A aus unserem Beispiel hat oft einfach die größere Regentonne. Manchmal aus Gründen, die schon Jahrzehnte zurückliegen. Dazu gleich mehr. Und drittens, es geht nicht darum, mehr zu trainieren, es geht darum, anders zu trainieren. Die meisten Verletzungen entstehen nicht, weil zu wenig gemacht wird, sondern weil die Reize nicht zur Struktur passen, die eigentlich geschützt werden soll. So, und damit gehe ich der eigentlichen Frage nach, warum kommt unser Sportler aus dem Eingangsbeispiel so oft durch und warum erwischt es Sportlerin B trotz ihres vorbildlichen Trainings. Es gibt dafür nicht eine Antwort, wie das so oft ist, sondern es gibt eigentlich im Prinzip fünf Gründe. Also ich habe mal fünf Gründe rausgefunden, die in den meisten Fällen irgendwie zusammenkommen. Der Grund Nummer eins ist die Vorgeschichte aus Kindheit und Jugend. Das ist auch der unbequemste Punkt, weil er eben auch schon so lange zurückliegt, aber er ist der wichtigste. Sportler A hat in der Schulzeit irgendeinen Sport gemacht. Er hat Fußball gespielt, Schwimmen, Leichtathletik, Tennis, was auch immer. Irgendeinen Sport hat er gemacht. Hauptsache, er ist dabei viel gelaufen, viel gesprungen, hat schnelle Richtungswechsel dabei gehabt, hat auch Stöße aufgenommen. Und genau in dieser Phase zwischen Kindheit und ungefähr Anfang 20 hat sich das meiste seines Sehnenmaterials gebildet. Es gibt eine ziemlich spektakuläre Studie aus dem Jahr 2013, in der das Sehnenmaterial erwachsener Achillessehnen mit der Radiokarbon-Methode datiert wurde. Also das ist dieselbe Methode, mit der zum Beispiel Archäologen alte Knochen bestimmen. Das Ergebnis: Der Großteil des Sehnenmaterials in einer 40- oder 50-jährigen Achillessehne stammt aus den ersten 17 Lebensjahren. Im Erwachsenenalter passt sich vor allen Dingen die äußere Schicht der Sehne an. Der Kern, der bleibt weitgehend so, wie er damals gegossen wurde. Im Klartext heißt es, wer als Kind viel gesprungen und gerannt ist, hat ein stabileres Grundgerüst, lebenslang. Also, falls du noch Kinder hast, die jünger sind, schicke sie zum Sport und zwar zu einer Sportart, wo genau das gefordert ist. Also Sprünge, Richtungswechsel, Laufen und alle diese Dinge. Ja, bei unserem Sportler A passt es übrigens ziemlich genau. Also wer mit Mitte 50 relativ aus dem Stegreif 15 Kilometer laufen kann, ohne dass danach was wehtut, der hat in der Jugend etwas eingelagert, das eben jetzt noch wirkt. Auch wenn es eben schon 40 Jahre her ist. Wahnsinn, oder? Und jetzt zur Sportlerin B. Bei ihr ist die Geschichte eben eine andere. Sie hat außer Schulsport bis Anfang 40 nicht viel Sportliches gemacht. Job, Familie, Alltag, das Übliche. Und das sind genau die 20 Jahre, in denen ohne Reiz nichts nachgebaut wird beim Bindegewebe. Das, was vielleicht aus der Schulzeit da war, hat 20 Jahre keinen mechanischen Reiz bekommen. Das Bindegewebe baut zwar nicht so schnell ab wie der Muskel, aber es wird eben auch nicht stärker, wenn niemand es fordert. Und jetzt eben mit Mitte 40 möchte sie all das abrufen, was nie richtig entstanden ist. Mit einem dichten Trainingsplan. Und das ist eben die schwierige Konstellation, in der gerade viele Späteinsteigerinnen und Späteinsteiger stecken. Und ja, das klingt vielleicht unfair, aber es heißt nicht, dass du verloren hast. Wenn das deine Geschichte ist, also wenn du Ähnliches erlebt hast und eben in der Kindheit nicht sehr sportlich warst. Es heißt nur, du startest eben auf einem anderen Niveau. Also Sportlerin B startet einfach auf einem deutlich anderen Niveau, als Sportler A ist. Und du brauchst einfach dann auch mehr Geduld. Dazu komme ich am Ende der Folge nochmal. Ich beobachte das übrigens auch im Ausdauerclub immer und immer wieder. Wer früher mal in einem Verein war oder als Jugendlicher viel Sport gemacht hat, kommt mit dem Wiedereinstieg fast immer schneller wieder rein und vor allen Dingen auch deutlich schneller und verletzungsärmer voran. Wer früher gar keinen Sport gemacht hat und jetzt mit 45, 50 startet, braucht deutlich länger, bis der Körper das alles mitmacht. Und das ist kein Zufall, das hat genau hier seine Wurzel und es ist dabei auch ziemlich unerheblich, wie konditionell du gerade stehst, denn die Puste, also dein Herz-Kreislauf-System lässt sich recht leicht trainieren und viel leichter trainieren. Kommen wir zu Grund Nummer zwei. Sportlerin B macht zwar viel, auch neben dem Laufen, aber das meiste davon erreicht ihre Sehnen gar nicht. Das ist der Punkt, der mich am meisten beschäftigt, weil hier die Lücke bei den meisten liegt, die ich beobachte. Gerade auch bei Frauen und gerade auch bei uns im Ausdauerclub ist das eine deutliche Beobachtung. Also Sportlerin B sagt immer, ja, ich mache doch viel Sport und ich gehe ins Fitnessstudio. Und das stimmt auch, sie macht viel. Aber das meiste davon erreicht eben das Gewebe gar nicht, das sie eigentlich schützen müsste. Schauen wir uns mal an, was so ein typischer Wochenplan zum Beispiel von Sportlerin B aussieht. Also sie macht Kurse im Studio, vermutlich irgendwas mit vielen Wiederholungen, mit leichten Gewichten, mit schnellem Tempo, mit Musik. Das ist im Wesentlichen, wenn man mal ganz ehrlich ist, Ausdauertraining mit Hanteln. Das macht was, das bringt die Puste in Belastung. Das fordert natürlich auch ein bisschen die Muskulatur, aber eben auch nicht sehr stark. Das macht vor allen Dingen Spaß und eben, das fördert eben die Muskulatur, ich habe schon gesagt, ein wenig. Aber die Sehne, die lacht darüber. Die merkt es gar nicht. Oder sie macht auch Yoga. Auch Yoga ist eine wunderbare Sache. Yoga ist super für die Beweglichkeit, für den Kopf, für das Körpergefühl. Aber auch Yoga macht deine Sehne nicht belastbarer. Es macht sie beweglicher. Das ist nicht dasselbe. Ich sage ausdrücklich, weil viele Yoga mit Belastbarkeitstraining gleichsetzen. Es ist es aber nicht. Und dann sind da eben noch die 2-3 Laufeinheiten pro Woche bei ihr und auch die sind ein Reiz, natürlich. Aber sie reichen nicht aus, um das Gewebe gegen das eigene Lauftraining widerstandsfähiger zu machen. Das ist das Paradoxum. Laufen allein reicht nicht, um stabil und verletzungsfrei laufen zu können. Was Sehnen brauchen, ist etwas ganz anderes. 3 Dinge, die im Wochenplan von Sportlerin B genau nicht drin sind. Hohes Gewicht, langsames Tempo, wenig Wiederholungen. Hohes Gewicht heißt so schwer, dass die letzten 1-2 Wiederholungen beim Krafttraining richtig anstrengend sind. Langsames Tempo heißt rund 3 Sekunden Belastung, also zum Beispiel 3 Sekunden runter und 3 Sekunden hoch. Keine schnellen Bewegungen irgendwo. Wenig Wiederholung heißt 6 bis maximal 12 Wiederholungen pro Satz. Maximal 3 Sätze. Dann ist Schluss mit der Übung. Das ist im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was in den meisten Studiokursen passiert. Und der ehrliche Satz dazu ist, wenn du wirklich Belastbarkeit aufbauen willst, dann brauchst du den Hantelraum. Dann brauchst du Hanteln, schwere Gewichte oder wenigstens auch Geräte. Also schwere Gewichte und Freihandeln ist das Allerbeste. Aber geführt an Geräten ist es immer noch besser als eben das, was ich vorher genannt habe, eben die vielen Wiederholungen mit wenig Gewichten. Denn auch an den Geräten kannst du natürlich auch viel Gewicht einstellen. Oder wenn du eben nicht ins Fitnessstudio gehst, kannst du das natürlich auch zu Hause machen. Denn auch dort hast du die richtigen Mittel. Es gibt einbeinige Übungen. Es gibt nahezu jede Übung, die man auch mit eigenem Körpergewicht deutlich erschweren kann. Im Zweifel kannst du aber auch einen schweren Rucksack mit Büchern auf den Rücken nehmen oder und langsames Tempo beim Krafttraining kannst du ohnehin machen. Ich sag da später auch noch was Konkretes dazu. Eine große Übersichtsarbeit hat das vor 10 Jahren auch richtig gut belegt. Krafttraining im richtigen Bereich reduziert Sportverletzungen ungefähr 2/3. Und das ist echt viel. Stretching dagegen zeigt überhaupt keinen messbaren Erfolg aufs Verletzungsrisiko. Und das überrascht eben viele, weil Stretching allgemein so als das, was Gutes und als die Lösung propagiert wird. Und Stretching ist auch nicht schädlich und es tut auch gut, aber es schützt dich eben auch nicht. So, und der Grund Nummer 3, das Gesamtvolumen und die Sprünge darin. Was meine ich damit? Bei Sportlerin B kommt eben vieles zusammen. 2 oder 3 Laufeinheiten, dazu die Kurse, was ich schon gesagt habe, dazu Yoga. Das ist über die Woche ein richtig ordentliches Pensum. Wenn sie dann noch dieses Pensum steigert, eine weitere Laufeinheit dazu, einen neuen intensiveren Kurs, einen längeren Lauf am Wochenende, einen neuen Trainingsplan im Laufen, der halt nochmal deutlich die Belastung erhöht, dann reicht oft schon eine kleine Spitze, nur eine Kleinigkeit, um die Regentonne eben zum Überlaufen zu bringen, weil die Tonne ohnehin schon ziemlich voll ist und eben auch nicht wächst. Bei Sportler A ist die Lage dagegen ganz anders. Ja, wenn er spontan 15 Kilometer mehr oder weniger gefühlt aus dem Stegreif läuft, ist das objektiv eine echte harte Spitze und wirklich auch eine harte Belastung. Eigentlich genau das, vor dem ich gleich noch warnen werde. Aber er hat 2 Dinge auf seiner Seite, die das Ganze ausgleichen. Erstens, das gute Grundgerüst aus Punkt 1, also die Größe der Tonne. Und zweitens, zwischen den Spitzen liegen Wochen. Sein Gesamtvolumen ist zwar insgesamt niedrig, also das Trainingsvolumen, sein Körper hat aber längere Pausen zur Anpassung. Und die Tonne ist bei ihm einfach, weil sie eben auch so groß ist, meistens halb leer. wenn der nächste Schwall Wasser durch eben so ein etwas überengagiertes Training reinkommt. Und damit du das richtig verstehst, das ist keine Empfehlung. Also das ist keine Empfehlung, mach möglichst wenig Regelmäßiges und renne ab und zu mal lange. Das ist keine Strategie, die für die meisten überhaupt irgendwie funktionieren würde. Sportler A hat da einfach das Glück, dass sich seine Konstellation so entwickelt hat und dass es immer wieder diese Belastung auch ausgeglichen wird. Was wir daraus lernen, ist etwas anderes. Es zählt nicht das absolute Volumen. Es zählt das Verhältnis aus Belastung und Belastbarkeit. Bei Sportler A passt es zufällig. Bei Sportlerin P passt es eben nicht. Und genau da liegt der Hebel. Trotzdem, ein konkreter Richtwert für alle, die regelmäßig trainieren. Studie aus 2014 mit Laufanfängern hat gezeigt, dass eine Steigerung um mehr als 30% innerhalb von 2 Wochen das Risiko von klassischen Laufbeschwerden deutlich erhöht. Solche Dinge eben wie Knie, Schienbeine, Achillessehne. Das war eine Studie mit Laufanfängern. Das sollte man da eben dazu beachten. Aber die Studie zeigt eben, dass keine Trainingswoche mehr als 20-25% über dem Schnitt der letzten 4 Wochen liegen sollte. Das ist jetzt auch kein absoluter Maßstab und es ist auch nicht etwas, also es gibt ja auch diese 10%-Regel, die öfters mal fällt. Das ist ja eine sehr defensive Annahme. 20-25% ist schon relativ weit oben. Es ist eine grobe Richtlinie, eine grobe Empfehlung, mit der du ganz gut fährst, sagen wir es mal so. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum vierten Grund und auf dem haben wir den wenigsten Einfluss und das ist die Genetik. Und ja, die gibt es. Und sie spielt in dieser Sache mit der Größe der Regentonne und der Belastbarkeit einfach eine Rolle. Es gibt Varianten in den Genen, die für den Kollagenaufbau zuständig sind. Die machen deine Sehne und deine Bänder steifer und weicher. Das ist nicht ausgedacht, sondern das ist einfach Biologie. Und ja, das spielt auch bei unseren beiden Beispielen mit rein. Also Sportler A hat neben dem guten Grundgerüst und dem niedrigen Volumen vielleicht auch noch ein günstiges genetisches Profil. Dann verzeiht ihm der Körper noch mehr, als er ohnehin schon verzeiht. Sportlerin B dagegen hat möglicherweise eine ungünstigere Variante. Und wenn das so ist, dann addiert sich das zur sportlichen Lücke aus Punkt 1. Also dann startet sie mit 2 Hypotheken gleichzeitig. Aber, und das ist wichtig, Genetik gibt Vorgaben und es ist kein Schicksal. Also wer eher eine ungünstigere Variante hat, ist eben zwar eher anfällig, aber er oder sie ist nicht automatisch ständig verletzt. Mit gutem Training lässt sich eben auch bei einem ungünstigen Profil weitgehend dafür zu sorgen, dass das Ganze ausgleicht. Das ist tröstlich und erfreulich zugleich. Was ich damit meine ist, wenn du das Gefühl hast, du bist eine von denen, die immer irgendwie ein Wehwehchen und immer Probleme haben, dann kann natürlich die Genetik eine Rolle spielen. Aber es ist keine Ausrede, daran nichts zu ändern. Im Gegenteil, das ist eher der Grund, gerade dann das Richtige zu tun. Ja, und dann kommen wir zum letzten Grund, den ich noch aufzählen will, und das sind die versteckten Lastquellen, also die versteckten Belastungen. Das hatten wir ja eigentlich letzte Woche schon. Dein Körper unterscheidet letztendlich nicht zwischen Trainingsstress und Lebensstress. Also ein voller Bürotag, schlechter Schlaf, beruflicher Druck, private Sorgen, das regnet alles mit in die Tonne. Und es gibt eine versteckte Lastquelle, die ganz konkret auch mit dem Laufen zu tun hat. Und das ist dein Schuhwerk. Das sollten wir auch nochmal beachten. Wer von heute auf morgen zum Beispiel das Schuhmodell wechselt, von einem gut gedämpften Schuh zum Beispiel auf einen Minimalschuh, verändert die Lastverteilung erheblich. Plötzlich landet die Belastung an einer anderen Stelle. Das Training fühlt sich gleich an, ist es aber nicht. Und ein paar Wochen später meldet sich dann zum Beispiel die Achillessehne. Niemand denkt in dem Moment direkt an den Schuh. Dabei war der eigentlich mal die Ursache. Ähnlich ist es zum Beispiel auch beim Untergrund. Also wer plötzlich nur noch Asphalt läuft, weil das Wetter im Winter halt umschlägt und die Laufstrecke im Wald einfach nicht mehr laufbar ist und deswegen im Winter halt man eher auf Asphalt trainiert, hat plötzlich eine andere Belastung. Die ist nicht besser oder schlechter, sie ist anders. Wer plötzlich mehr am Hügeligen unterwegs ist, hat eine andere Belastung. Aber auch beim Thema Schuhe spielen auch übrigens nicht nur die Laufschuhe eine Rolle, sondern auch die Alltagsschuhe. Also wenn Sportlerin B öfters in schicken Schuhen und womöglich auch noch mit Absätzen rumläuft, während Sportler A stets bequeme Schuhe trägt, so trägt es eben auch dazu bei, wie belastbar du bist. Oder wenn du dauernd stehst oder gehst im Job, wo möglicherweise auch noch nicht so ganz bequemen Schuhen, auch das zählt rein als Belastung. Soweit die 5 Gründe. Also du siehst, es ist nicht so, dass Sportler A irgendwie schlauer trainiert, ganz im Gegenteil. Er hat das Glück eines guten Grundgerüstes aus der Jugend, möglicherweise eine günstigere Genetik, ein niedrigeres Gesamtvolumen des Trainings und seine Spitzenbelastungen werden durch lange Pausen wieder aufgefangen. Sportlerin B dagegen hat die schwierigere Ausgangslage, eine lange sportliche Lücke, in den entscheidenden jungen Jahren zu wenig Sport gemacht oder zu wenig belastenden Sport gemacht, ein dichtes Programm heute aus ja zum Teil falschen Reizen und vielleicht eben auch eine ungünstige Genetik. Sie macht objektiv viel und sie macht vor allen Dingen auch viel richtig, aber das meiste erreicht eben ihr Gewebe nicht, sodass ihre Belastbarkeit nicht wachsen kann. Und damit zur nächsten Frage, was hilft denn nun wirklich? Ich versuche das jetzt mal so irgendwie gut, so gut es geht, zu sortieren. Also was wirkt und was sich nur so anfühlt, als ob es wirkt. Fangen wir mal mit dem an, was wirkt. Erstens, und das ist mit Abstand der wichtigste Punkt, ich habe es auch schon angedeutet und ich werde es in dieser Folge auch immer wieder wiederholen und natürlich nicht nur in dieser Folge, sondern auch in weiteren. Das, was wirklich deine Belastbarkeit erhöht, ist Krafttraining mit schweren Gewichten, mit langsamem Tempo und mit wenig Wiederholungen. Ich wiederhole das auch immer wieder, weil es eben so zentral ist. Also schwer heißt, die letzten 1-2 Wiederholungen müssen richtig anstrengend sein. Langsam heißt, 3 Sekunden runter, 3 Sekunden hoch. Wenig heißt, 6 bis 12 Wiederholungen pro Satz. 3 Sätze insgesamt, das war's. Das ist das Prinzip, mit dem in Studien auch Sehnenprobleme an Achilles- und Patellasehne erfolgreich behandelt wurden. Und das gleiche Prinzip wirkt auch eben vorbeugend. Es ist nicht fancy, es ist sogar richtig langweilig, wenn man mal ehrlich ist, aber es funktioniert eben. Und ja, liebe Frauen, die hier zuhören, auch und gerade ihr solltet an die schweren Gewichte ran. In jedem Alter, und ehrlich gesagt, je älter ihr wird, umso wichtiger ist es. Und keine Angst, ihr baut damit nicht direkt sichtbare Muskeln auf. Also das passiert ganz sicher nicht so schnell. Zweiter Punkt ist, Sprünge kleinerer Dosis. Das wird oft übersehen. Also Knochen reagieren vor allen Dingen auf Spitzenbelastung. Nicht auf insgesamt aufs Trainingvolumen, sondern wer 2-mal die Woche 10 lockere Sprünge auf der Stelle macht oder 10 schnelle Stepdowns von einer niedrigen Stufe, also einfach mal die Treppe runterspringt, wie es zum Beispiel Kinder gerne mal tun, der gibt seinen Knochen einen messbaren Reiz. 3 Sätze, 2-mal die Woche, das reicht für den Effekt. In einer großen Studie, sogar bei Frauen nach den Wechseljahren mit beginnender Osteoporose, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Diese Frauen haben mit schwerem Training und mit Sprungtraining, also mit Sprüngen im Training, ihre Knochendichte nicht nur gehalten, sondern sogar aufgebaut. Wichtig, Sprünge brauchen Aufbau. Also wer noch nie gesprungen ist, fängt bitte nicht gleich mit 50 Sprüngen und auch deutlich hohen Sprüngen an, sondern erstmal auch das ist etwas, was man über 6-8 Wochen langsam steigert. Und du beginnst bitte erst mit Krafttraining und dann nimmst du Stück für Stück auch Sprünge dazu. Und drittens, und das ist die schöne Nachricht, auch das Laufen selbst hilft. Also Laufen ist für Knochen und Sehnen ein richtig guter Reiz. Wer regelmäßig läuft, hält seine Knochendichte und auch seine Sehnenstabilität. Vorausgesetzt natürlich, die Dosis stimmt. Also, wenn du seit Jahren gleichmäßig läufst, machst du schon einen guten Teil deiner Arbeit. So, und jetzt der Teil, der vielen wehtut, was kaum wirkt, auch wenn es sich gut anfühlt. Also jetzt, was wirkt kaum? Und das ist zum Beispiel Stretching oder Dehnen. Stretching oder Dehnen macht beweglich. Aber das Verletzungsrisiko senkt es kaum. Es wurde in mehreren großen Übersichtsarbeiten gezeigt und die Studienlage ist da sehr eindeutig. Also wenn du Stretching magst, mach es, es schadet nicht, aber verlass dich nicht darauf als Verletzungsschutz. Auch wenn irgendwelche Internetgurus irgendwas anderes behaupten, dass ein Faszientraining oder irgendwas hilft und auch wenn Stretching kurzfristig gut tut, vor allen Dingen wenn du Schmerzen hast, Es hilft nicht, deine Belastbarkeit zu erhöhen. Yoga ist genau das gleiche Spiel. Also Yoga ist gut für die Beweglichkeit, gut für den Kopf, gut für das Körpergefühl. Und Yoga ist einfach eine tolle Sache. Aber Yoga macht deine Sehnen eben nicht stabiler. Wer Yoga macht und dabei die Erhöhung der Belastbarkeit erwartet, der wird enttäuscht sein. Auch klassisches Mobility-Training, also so wichtig das ist und so wertvoll es auch in deinem Training ist, es ist dasselbe Spiel. Es sorgt für eine bessere Beweglichkeit, es macht auch dein Training insgesamt besser, aber es erhöht eben nicht deine Belastbarkeit. Und ein gut bewegliches Gewebe ist eben nicht automatisch ein stabiles Gewebe. Das sind zwei völlig verschiedene Eigenschaften. Also auch Faszienrolle, Massage, Stoßwelle, was es da alles so für Dinge gibt, das kann kurzfristig Spannung und Schmerz reduzieren. Es kann dir gut tun, es tut auch in der Regel natürlich gut. Aber das ist und das ist deswegen auch nicht nichts. Es ist halt eine andere Form des Trainings. Denn es ändert strukturell, also an deinen Sehnen, Gelenken, Bänder eben nichts. Oder kaum etwas. Und das ist eben auch die ehrliche Botschaft an Sportlerin B in unserem Beispiel. Es ist nicht so, dass sie zu wenig macht. Sie macht wahrscheinlich gerade nicht das Richtige für das Problem, das sie hat. Also wenn sie ständig irgendwelche Bewegungen und Verletzungen hat, dann helfen Yoga-Kurse, Mobility und Stretching eben nicht so wirklich. Es fühlt sich zwar gut an und es ist auch alles angenehm und es lindert vielleicht auch den Schmerz in dem Moment. Und es ist deswegen auch nicht falsch. Aber es vergrößert eben ihre Regentonne und damit ihre Belastbarkeit nicht. Ich kann dazu an der Stelle vielleicht auch mal ein bisschen was Persönliches sagen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mache ich ja gerne mal hier im Podcast. Ich mache seit über 2 Jahren regelmäßiges Krafttraining. Also ich habe hier sehr lange auch extrem vernachlässigt. Und jetzt habe ich aber die Kurve gekriegt. Mittlerweile sind es schon fast 3 Jahre, dass ich eben regelmäßig Krafttraining mache. An Geräten auch mit ordentlich Widerstand, mit langsamem Tempo. Also das volle Programm. Und mein größter Gewinn dabei ist nicht, dass ich besser laufe oder mehr Tempo habe und solche Dinge, sondern dass ich im Alltag schmerzfrei bin. Mein Rücken meldet sich nicht mehr. Ich kann wieder ganz tief in die Hocke gehen. Ich kann auch bei diesen ganzen Sachen wie Einkauf tragen und so weiter, habe ich deutlich weniger Probleme. Und ich merke einfach nicht, dass es irgendwo zwickt. Und das alles, obwohl ich offen gesagt einfach zu viel wiege und auch nicht mehr der Jüngste bin. Und das überzeugt mich mehr als jede Studie. Es geht um die Qualität der Reize und eben nicht um die Menge. Übrigens war ich früher auch eher Sportler A, Typ A. Ich habe so gut wie nie Krafttraining gemacht und ich war trotzdem nie verletzt. Also selbst in Zeiten, wo ich Marathontraining gemacht habe, wo ich Ironman gemacht habe, da habe ich ein bisschen Krafttraining gemacht. Aber in den Zeiten, großen Zeiten dazwischen, so gut wie nie. Und ich war eben trotzdem nie verletzt. Ich habe eben aber auch als Kind vom Kindergarten bis Mitte 20 sehr viel Sport gemacht. Und zwar genau den Sport, der viele Stöße, schnelle Bewegungen und Sprünge verlangt. Ich habe Fußball gespielt, später Handball gespielt und dann ab dem Teenageralter dann irgendwann Tennis. Und das zum Teil auch täglich. Erst mit Mitte 20 war ich dann 10 Jahre Couchpotato geworden. Da war aber die Grundlage für Sehnenbelastung, Bänder und Gelenke eben schon gelegt. Zum Glück für mich an der Stelle. Ja, und jetzt zum Thema Belastbarkeit mit 50 plus. Denn der Schwerpunkt der Hörerschaft liegt ja hier und mir ist bewusst und es lohnt sich deswegen auch, und ich mache das bei jedem Thema ja sehr gerne, dort einfach nochmal genauer hinzuschauen. 3 Dinge ändern sich tatsächlich, wenn du schon über 50 bist, und eines ändert sich überraschend wenig. Erstens, Sehnen ermüden nach harter Belastung schneller. Also das ist etwas, was tatsächlich zutrifft. Und es ist mir wichtig, da präzise zu sagen, weil der populäre Verkürzung dieses Arguments herumgeistert, dass so nicht stimmt. Also es gibt eine Studie, die Achillessehnen vor und nach einem Halbmarathon vermessen hat. Und bei den Älteren zwischen 50 und 67 war die Sehne nach dem Wettkampf rund 22% weicher, also weniger steif. Bei den Jüngeren, also allen zwischen 21 und 29, gab es diesen Effekt überhaupt nicht. Aber, und das ist die wichtige Nuance dabei, dieser Effekt hat sich bei den älteren Läufern innerhalb von einem Tag wieder vollständig erhöht. Es ist also kein dauerhaftes Alterungsphänomen oder Problem, dass die Sehne langsam schwächer wird. Es ist eher so, Die ältere Sehne reagiert stärker auf eine harte Belastung und braucht dann länger, um sich wieder zu regenerieren. Das ist der Unterschied. Es heißt nicht, dass deine Sehne mit 60 generell schwächer sind als mit 30, sondern dass sie eben nach intensiver Belastung sich anders verhalten und längere Zeit zur Regeneration brauchen. Praktische Konsequenz dabei ist, wer über 50 ist, sollte nach harten Einheiten oder Wettkämpfen die Erholung einfach deutlich ernster nehmen. Höre auch bitte nochmal unbedingt in den letzten Podcast dazu, wenn du es noch nicht gemacht hast. Zweiter Punkt. Die Anpassung dauert länger, wenn du über 50 bist. Auch das habe ich letzte Folge ja schon mal angesprochen. Das Stichwort heißt anabole Resistenz. Der Körper reagiert im Alter etwas träger auf den Reiz, neues Gewebe zu bilden. Und das ist keine Katastrophe, aber es heißt eben, du musst mehr Geduld haben. Wer mit 50 anfängt und nach 8 Wochen erwartet, dass die Sehne sich anders anfühlt, wird enttäuscht sein. Bei 25-Jährigen geht es schneller. Bei dir mit über 50 eben nicht. Und die dritte Sache, auch das ist letzte Woche ja schon mal ein Thema gewesen, es spielt einfach die Vorgeschichte eine deutliche Rolle, je älter du wirst. Ist eigentlich logisch, ne? Wir haben mit 50 halt eine andere Lebenserfahrung als mit 20. Das mag im Leben oft ein Vorteil sein, für den Körper ist es nicht, weil der hat ja auch schon 50 Jahre lang einfach zu tun gehabt. Und während der Lebensmittel einsteigt oder eben auch wieder einsteigt, bringt fast immer irgendeine Geschichte mit. Also eine alte Bandscheibensache, ein Knie, das mal Ärger gemacht hat, irgendeine Baustelle, wie zum Beispiel auch beginnende Arthrose oder so. Studien zeigen, dass frühere Verletzungen das Risiko eben für neue, je nach Untersuchungen etwas 1,5- bis 3-facher erhöht. Also das ist halt statistisch einfach der härteste Risikofaktor, das, was du früher schon hattest. Stärker als irgendwelche Steigerungen, stärker als irgendwelche Umfänge und sowas. Also wenn du eine alte Baustelle hast, ist es wichtiger als die Frage, wie viele Kilometer du zum Beispiel pro Woche läufst. Und was sich aber überraschend wenig ändert, und das ist die Anpassungsfähigkeit selbst. Also wer denkt, dass er im Alter sein Körper sich nicht mehr an Belastung anpasst, der täuscht. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2025 hat gezeigt, dass ältere Menschen nach Sportbelastung eben nicht mehr Muskelschaden zeigen als jüngere. Auch das habe ich ja letzte Woche schon mal erwähnt. Der Körper kann sich anpassen, auch jenseits der 50. Er braucht nur eben die Ritze und er braucht mehr Geduld. So, was bleibt als Praxiskonsequenz? Es geht nicht mehr um Vorsicht, es geht eben um andere Reize. Also es geht nicht darum, einfach weniger zu tun, sondern es geht darum, gerade was zu tun und zwar deutliche Reize zu setzen. Schwerer, langsamer und am Ende deutlich geduldiger. Bevor ich jetzt mal noch ein paar konkrete Hebel nennen will, will ich noch eine Sache einschieben, weil sie sehr praxisrelevant ist und mir immer wieder begegnet. Belastung und Belastbarkeit sind zwei verschiedene Dinge, die zwar miteinander zu tun haben, aber eben nicht das Gleiche sind. Viele von euch laufen ja zum Beispiel mit einer Garmin oder einer anderen Sportuhr rum. Ich ja auch. Und diese Uhren zeigen zum Beispiel verschiedene Belastungswerte. Das nennt sich dann so wie bei der Garmin Trainingsbelastung oder es nennt sich Belastungswert, akute Belastung, chronische Belastung, Belastungsfokus. Klingt alles irgendwie ziemlich smart, aber wichtig, diese Werte sind mit Vorsicht zu genießen. Und ich will dir auch kurz erläutern, warum. Was die Uhr nämlich in Wahrheit misst, ist im Wesentlichen die Belastung auf dein Herz-Kreislauf-System. Klar, unser Herz ist auch ein Muskel. Und sie schaut sich an, wie viel Sauerstoff dein Körper einfach verbraucht hat bei Belastungen. Daraus errechnet sie dann ihre Werte. Auf Englisch heißt das ganz passend Training Load. Auf Deutsch ist Belastungswert leider ein bisschen missverständlich, weil viele dann denken, ne, das sei ihre Gesamtbelastung. Ist es aber nicht. Also Sehnen, Bänder, Gelenke, Muskeln, alle diese Dinge werden in dieser Rechnung einfach gar nicht berücksichtigt. Die Uhr sieht das alles nicht. Ich habe dir dazu auch ein ganz konkretes Beispiel aus dieser Woche mitgebracht. Ich war jetzt vor ein paar Tagen, also jetzt genauer gesagt bei der Podcastaufnahme, gestern mit Freunden 20 Kilometer wandern. Also am Pfingstmontag war ich 20 Kilometer wandern. In der Ebene mit einem ordentlichen Schritt, also wir waren etwa 3-3/4 Stunden unterwegs. Mein Herz-Kreislauf-System war dabei aber nicht groß gefordert. Meine Garmin hat mir für diesen Tag einen Belastungswert von 13 angezeigt. Zum Vergleich, ein lockerer 7 Kilometer Jogginglauf, eine Joggingrunde, bringt mir locker einen Wert irgendwo zwischen 85 und 95. Aus Sicht der Uhr war ich also fast inaktiv. Meine chronische Belastungslinie in der Uhr ist sogar deutlich nach unten gegangen und Garmin hat mir am Abend noch nahegelegt, mal wieder Sport zu machen, weil ich heute doch so inaktiv war. Wohlgemerkt, nach einer 20 Kilometer Wanderung. Meine Sehnen, meine Knie, meine Wadenmuskulatur, die hatten ordentlich was geleistet. Knapp 20 Kilometer im zackigen Tempo und das sind bei mir zum Beispiel auch rund 25.000 Schritte. Ich war abends natürlich entsprechend müde und wenn ich gleich am nächsten Tag jetzt also ein hartes Lauftraining draufgesetzt hätte, das wäre eben genau dieser Sprung, vor den ich am Anfang auch schon gewarnt habe. Also worauf ich hinaus will, verlass dich bitte nicht blind auf die Technik. Die Uhren, die sind wirklich ein netter Anhaltspunkt und wirklich auch gut in Sachen Herz-Kreislauf-Training. Aber sie weiß eben, die Uhren wissen eben nichts darüber, wie voll deine Regentonne, deine Belastung, tatsächlich ist. Sie weiß nicht, wie deine Sehnen sich anfühlen. Sie misst nicht, wie belastend 25.000 Schritte für dich wirklich waren oder ob du ein hartes Krafttraining gemacht hast. Denn das ist ein weiteres Beispiel. Also genau das, was wir hier die ganze Zeit besprechen, Belastung auf Sehnen, Bänder, Gelenke, zeigt die Uhr nicht an. Wenn ich im Fitnessstudio trainiere, fällt mein Belastungswert bei Garmin auch deutlich niedriger aus. Also da steht dann teilweise Belastungswert von 5 oder 6 da. Wie gesagt, zum Vergleich irgendwo zwischen 85 und 95 bei einem 7-Kilometer-Lauf, der ja nun auch nicht wirklich viel ist. Also, dementsprechend Krafttraining, Wanderungen und alle diese Dinge sind halt, deine Uhren kann das nicht so richtig bewerten oder nicht vollständig bewerten, sondern sie bewertet eben in Sachen Belastung dein Herz-Kreislauf-System. Also nutze deine Uhren immer nur, deine Uhren, nicht Uhren, sondern deine Uhr immer nur als zusätzliche Info, aber höre vor allen Dingen auf deinen Körper. Wenn die Beine müde sind, dann sind sie müde, auch wenn deine Uhr sagt, du solltest sie nochmal richtig loslegen. Übrigens auch ein Grund, warum ich davon abrate, den Lauftrainingsempfehlungen der Garmin einfach blind zu folgen, weil da einfach auch diese Sachen überhaupt nicht beachtet werden. So, und jetzt kommen wir halt nochmal zu konkreten Hebeln für Sportlerin B und alle, denen es ähnlich wie sie geht. Ich habe ja gesagt, ich werde dir noch so ein paar praktische Beispiele mitgeben und ich möchte einfach mal drei Stück, die natürlich die Sportlerin B sofort ändern kann, aber natürlich auch für alle anderen gelten. Hebel Nummer 1, ich habe es gesagt, Krafttraining und bitte auch das Krafttraining ernst nehmen. 2 feste Tage pro Woche. Und damit meine ich eben kein Kurstraining. Ich meine Krafttraining mit schweren Gewichten, langsamem Tempo und wenig Wiederholungen. 2 feste Slots in der Woche, fest eingeplant. 30 bis maximal 45 Minuten reichen hier völlig pro Einheit. Und da sind die Pausen übrigens mit dabei. Und drin sind eben, aus meiner Sicht, sollten das auch nur wenige große Übungen sein und nicht viele kleine. 4 Übungen, die ich zum Beispiel besonders empfehle, ich nenne sie hier nur mal kurz, weil sie einfach hier auch umsonst den Rahmen sprengen würde und ehrlich gesagt in dem Podcast ja auch Klärvideos nicht so wirklich gut funktionieren. Ich packe sie aber als Video mal in die Shownotes. Also erstens ist der Klassiker, den kennen die meisten, das sind Kniebeuge. Vor allen Dingen auch in der einbeinigen Variante als sogenannte Bulgarian Split Squat. Das ist die wichtigste Übung für Oberschenkel, Po und Knie. Zweitens, das sind einbeinige rumänische Kreuzheben. Das trifft die hintere Oberschenkelmuskulatur, die Achillessehne und die Hüftstabilität. Drittens, das sind einbeiniges Wadenheben über eine Stufenkante. Das ist die wichtigste Einzelübung für die Achillessehne. Genau die Bewegung würde eben auch in diesem großen Sehnenstudio, die ich vorhin zitiert habe, untersucht. Und viertens, das ist auch eine Übung, die viele kennen, das ist der Ausfallschritt, gerne auch rückwärts ausgeführt, kann eben auch vorwärts sein. Und alle 4 Übungen, und das ist das eigentlich das Gute dran, kannst du zu Hause machen. Du brauchst dafür kein Studio, du brauchst auch nicht zwingend irgendwie eine Langhantel oder irgendwelche Gewichte, wenn dir irgendwie die Übung mittlerweile mit einem eigenen Körpergewicht zu leicht wird, was bei mir zum Beispiel der Fall ist, dann würde auch ein Wanderrucksack mit Büchern oder eben auch eine Stufe oder ein paar gefüllte Wasserflaschen reichen oder eben auch ein paar einfache Hanteln oder Kettlebells, die man dann vielleicht mal zu Hause sich besorgen kann. Und wichtig, und das ist eben der häufigste Fehler, Kurse im Studio auch wenn sie Body Pump oder sonst wie heißen, und irgendwie dieses, ja, dieses Krafttrainingselement mit drin haben angeblich, sie sind in der Regel nicht das, was du suchst. Die meisten Kurse arbeiten eben mit vielen Wiederholungen und mit leichten Gewichten. Das ist Spaß, das ist Schweiß, aber das ist nicht das, was eben deine Sehne braucht. Und ja, und Hebel Nummer 2, und das ist eben auch etwas, was ich ja schon erwähnt habe, das ist auch etwas, was eigentlich fast noch leichter umzusetzen ist. Das ist dein Gesamttrainingsvolumen eben ehrlich anzuschauen und große Steigerungen zu vermeiden. Also wer dreimal in der Woche läuft, zweimal in den Kurs geht und einmal Yoga macht, hat objektiv schon ein dichtes Programm. Wenn es dir damit gut geht, wunderbar. Aber da ist eben nicht viel Platz für noch ein bisschen mehr. Anderes Beispiel, ich bringe das immer bei meinen Laufanfängern. Es gibt ja die von der Couch aufstehen und überhaupt mit Laufen beginnen. Und dann gibt es aber ja auch welche, die schon viel Sport machen und einfach Laufen noch als zusätzliche Sportart dazu machen. Und die haben dann einfach so oft das Thema, naja, dann fange ich halt jetzt mal an, noch 2-3 Mal die Woche obendrauf zu laufen. Und das obendrauf zu deiner sportlichen Grundbelastung obendrauf zu setzen, ist meistens das, was eben dann deutlich zu viel ist. Also dann keine Trainingswoche, ich habe es vorhin erwähnt, sollte mehr als 20-25% über den Schnitt der letzten 4 Wochen liegen. Natürlich wirst du das am Anfang nicht ganz einhalten, weil von 0 20-25% gesteigert ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, du hast schon ungefähr ein Bild dafür, wie man das ist. Wenn du in den letzten Wochen im Schnitt 20 Kilometer zum Beispiel gelaufen bist in der Woche, dann ist eine 30er-Woche womöglich vielleicht schon zu viel. Das geht vielleicht einmal, aber wenn du dann aus der 30er-Woche bei der nächsten dann eine 40er machst, dann wird das irgendwann zu viel. Und ja, manchmal heißt das eben auch, nicht alles gleichzeitig zu wollen. Und gerade auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, jetzt hast du mich überzeugt, jetzt mache ich mal Krafttraining mit richtig hartem Gewicht, dann ist es ein neuer Reiz für den Körper. Und vielleicht solltest du in den ersten Wochen dann auch das Laufvolumen nicht steigern, vielleicht sogar zurücknehmen. Ja, und der dritte Punkt, den habe ich noch gar nicht erwähnt, den möchte ich aber dir nochmal ans Herz legen, wenn du ein paar Probleme hast, zum Beispiel mit Knie, Achillessehne und solche Dinge, was du auch schnell mal ausprobieren kannst, und das ist die Kadenz, also die Schrittfrequenz. Das ist ein kleinerer Hebel, aber er ist durchaus relevant. Die Kadenz ist eben die Schrittfrequenz beim Laufen und das heißt, wie viele Schritte du pro Minute machst. Wenn du eine Sportuhr hast, wird die oft auch angezeigt, und Hobbyläufer liegen oft zwischen 150 und 170. Manche auch deutlich darunter. Wer deutlich darunter ist und Beschwerden hat, vor allen Dingen an Knie und Schienbein, der kann probieren, die Kadenz, also die Schrittfrequenz, moderat zu erhöhen. Also das heißt, kürzere Schritte zu machen, mehr Schritte zu machen. Achtung, also du fängst jetzt nicht an mit Trippelschritten und machst sonst gar nichts. Also fängst an, jetzt nur noch zu trippeln, sondern 5% Steigerung heißt es. Also wenn du zum Beispiel bei 150 liegst, läufst du halt dann mal bei 158 und versuchst dich da mal so ein bisschen ranzutasten. Meine eigene Kadenz zum Beispiel liegt übrigens auch sehr tief, irgendwo zwischen 140 und 150. Und theoretisch ist das überhaupt nicht gut. Aber die Faustregel gilt, wenn du kein Problem hast, dann ist es kein Problem. Also solange du keine Beschwerden hast, ist es nicht zwingend was du unbedingt ändern musst. Wenn du aber Beschwerden hast, dann ist die Schrittfrequenz einer der ersten Hebel und der einfachsten Hebel, die ich insgesamt anschauen würde. So, und eins noch zum Schluss, und das ist mir wichtig, weil es vielleicht auch die unbequemste Wahrheit dieser Folge ist: Belastbarkeit braucht Zeit, mehr Zeit, als die meisten erwarten. Also konkret heißt es, ein Muskel passt sich nach 6 bis 8 Wochen messbar an. Das gilt auch für den Herzmuskel. Also das heißt, deine Kondition wird deutlich besser und merkst du einfach auch nach 6 bis 8 Wochen, merkst du das deutlich. Sehnen brauchen in der Regel aber 3 bis 6 Monate. Knochen gar 6 bis 12 Monate, um sich zu verbessern und belastbarer zu werden. Das sind natürlich grobe Orientierungswerte, aber sie geben so die Größenordnung mal ein bisschen wieder. Praktisch heißt es, nach 3 Monaten Krafttraining fühlen sich deine Beine einfach anders an. Nach 6 Monaten merkst du es bei längeren Läufen. Nach 12 Monaten wirft dich eine Woche Pause nicht mehr aus dem Tritt. Das ist die langsamste aller Anpassungen, die wir im Training haben. Und genau deshalb gibt es so wenige Leute, die wirklich belastbarer werden. Nicht, weil das Training so kompliziert ist, sondern weil sie die Geduld einfach nicht aufbringen. In einer Welt, die schnelle Ergebnisse verspricht, ist eben Sehnen brauchen Monate fast eine Provokation. Aber sie ist eben die Wahrheit und gerade für jemand wie Sportlerin B, die mit einer langen sportlichen Lücke und einem ungeduldigen Wiedereinstieg jetzt richtig Gas geben will, ist es genau der Punkt, der oft das Problem darstellt. Also ihre Regentonne ist heute eben kleiner, als sie gern hätte. Aber sie kann größer werden, wenn sie die Geduld aufbringt und die richtigen Reize setzt. Ja, und ich weiß, da sind wir wieder beim Thema Krafttraining. Krafttraining macht den wenigsten Spaß. Auch mir ist es so, dass ich es zwar mittlerweile mache, aber auch ich habe bis heute nicht besonders viel Spaß dran. Ich muss mich da auch regelmäßig zu zwingen. Gerade jetzt im Sommer, wenn ich auch viel auf dem Rad sitze oder in den Bergen wandern gehe, wird das mit dem Krafttraining auch richtig eng. Aktuell ist mein Ziel, mindestens einmal pro Woche muss trotzdem sein. Im Winter, wenn dann das Radfahren und das Wandern weniger wird, dann gehe ich auch gerne 2 bis 3 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Bei mir geht eben nicht alles gleichzeitig. Also wenn das Rad mehr wird, muss was anderes eben weniger werden. Sonst läuft die Regentonne über. Aber es muss zu deinem Leben passen und es muss eben auch dich begeistern und es muss eben wirklich auch zu dir passen. Nur beim Krafttraining wirst du eben nicht drumherum kommen. Und ich kann dir aber versprechen, wenn du das nach ein paar Monaten und vielleicht auch nach einem Jahr regelmäßig im Krafttraining plötzlich merkst, dass du weniger Schmerzen hast. Das ist zum Beispiel das, was viele eben als erstes merken. Der Rücken tut nicht mehr weh im Alltag. Und du bringst es vielleicht im ersten Moment auch gar nicht mit dem Krafttraining in Verbindung, aber es ist genau eine Ursache dessen. Und ehrlich, das ist so motivierend wie wenig anderes. Ne? Und ja, kommen wir eigentlich zum Schluss. Weil ich denke, wir sind jetzt schon ganz schön lang in dieser Folge. Wenn du also aus dieser Folge eine Sache mitnimmst, dann diese. Du wirst nicht durch Training stabiler, du wirst stabiler durch die Art, wie du trainierst und durch die Zeit, die du dem Gewebe gibst. Also Sportler A aus unserem Beispiel hat einfach auch oft Glück gehabt mit der aktiven Jugend, mit niedrigem Gesamtvolumen, möglicherweise auch mit Genetik. Die Jugend, die kommt nicht zurück. Die kannst du nicht nachholen. Also wenn du in der Jugend einfach verpasst hast, genügend Sport machen und auch eben diesen belastbaren Sport zu machen, dann kannst du das natürlich nicht nachholen. Die Genetik schon gleich 3-mal nicht. Aber der entscheidende Teil, den kannst du nachholen, indem du die richtigen Reize setzt, schwer trainierst, Krafttraining machst, langsam trainierst und geduldig bist. Also nicht mehr Mobility, nicht mehr Yoga, nicht mehr Faszienrolle, sondern richtiges, hartes Krafttraining. So, und wenn dir solche Einordnungen helfen und du regelmäßig Tipps rund ums Laufen und ums Training in der Lebensmitte bekommen möchtest, dann melde dich gerne für meine Newsletter an. Anmelden kannst du dich unter www.ausdauerclub.de/newsletter und den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ein kleiner Hinweis noch für die Newsletter-Leser zum Tag des Laufens, der ja nächste Woche am 3. Juni ist, habe ich eine kleine Aktion vorbereitet. Was genau, das erfahren eben meine Newsletter-Leser zuerst am 3. Ich freue mich übrigens, wenn du mir ein Feedback zur heutigen Folge gibst, sei es als Kommentar in Spotify, als Rezension auf Apple Podcasts oder eben auch per E-Mail an support@ausdauerclub.de. Und dann sage ich danke, dass du heute wieder mit dabei bist und bis zur nächsten Folge. Ciao!